kräftige oder sogar dicke Oberschenkel empfinden viele Frauen als schlimm, weil es dem heutigen Schönheitsideal nicht entspricht. Früher war das mal anders. Es scheint keinen Weg zu geben, gezielt an den Beinen Fett zu verbrennen. Oder doch?
Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist.
Zunächst einmal sollten wir unterscheiden zwischen zu dicken Beinen, die wir durchaus durch einen langfristig gesunden Lebensstil in ihrer Form verändern können, und einem Lipödem. Das ist nämlich eine chronische Erkrankung, die auch dann klinisch diagnostiziert werden muss, mittels MRT beispielsweise oder Ultraschall. Ein Lipödem erzeugt auch Druckschmerzen. Das heißt, man drückt auf die entsprechenden Stellen, es tut auch durchaus weh und es kann auch sehr schnell zu blauen Flecken kommen. Die Behandlung neben einer gesünderen Ernährung und regelmäßiger moderater Bewegung, die erfolgt auch beispielsweise durch Lymphdrainage und Kompressionsstrümpfe. Ich habe dazu einmal mit einem Experten ein Interview gemacht, das ist schon ein bisschen her, nämlich der Dr. Heck. Ich verlinke das in die Shownotes zu diesem Podcast beziehungsweise in die Beschreibung unter diesem Video. Wenn du das Gefühl hast, Druckschmerz, blaue Flecken, du leidest schon lange drunter, dann solltest du dir unbedingt mal dieses Interview anschauen. Jetzt aber, wenn es kein Lipödem ist und es auch nicht klinisch diagnostiziert werden kann. Die Genetik spielt eine sehr große Rolle. Das bedeutet, wenn deine Mutter und vielleicht auch deine Oma ebenfalls dicke Beine hat, einen etwas größeren Popo als der Frauendurchschnitt, sage ich einmal, dann erkennt man, dass die Genetik durchaus eine große Rolle spielt, wenn du ebenfalls darunter leidest. Wir können zwar die Genetik durch unseren Lifestyle grundsätzlich beeinflussen, das heißt, wir können Gene, die genau sowas fördern, an- und ausschalten, und das hat eben mit unserem Lifestyle, mit der Ernährung, mit der Bewegung zu tun. Aber die Genetik ist eben da, und wenn wir einen schlechten Lifestyle leben, dann werden sich diese Gene, die eben genau für diese Figur sorgen, letztendlich ausleben können. Das heißt, wir müssen hier auch langfristig denken und bitte nicht in Form von Diäten. Fakt ist auch, dass die Evolution uns so geprägt hat. Die Männer neigen eher dazu, dass sie im Bauchraum Fett einlagern, was eben früher bei den Männern, wenn sie auf der Jagd waren und ganz, ganz viel laufen mussten, auch mal schnell rennen mussten, dass eben dickere Beine und ein großer Popo die Laufbewegung schlichtweg nicht so ausgebremst hätte. Bei den Frauen ist es eher so, dass sie tendenziell mehr die Sammlerinnen waren, das heißt viel in der Hockposition, und dass eben auch ein größerer Popo und auch dickere Beine erstens nicht störend, sondern zweitens sogar von Vorteil. Ein dicker Bauch wäre eben in der Bückposition durchaus ein Nachteil. Das mag jetzt ein bisschen lustig klingen, aber denke bitte immer, dass der Mensch sich über hunderttausende Jahre entwickelt hat und dass es schon seinen Grund hat, warum eben Frauen eher weiter unten, Männer eher weiter oben ihr Körperfett einlagern. Das Ganze wird natürlich, das kann man sich schon denken, gesteuert durch die Hormone. Und gerade da ist bei den Frauen eben so, durch das Östrogen, durch das mehr Progesteron im Vergleich zu den Männern, dass eben diese Hormone auch einen Einfluss auf die Figur haben. Und das ist auch der Grund, warum eben mit Beginn der Pubertät, dann vielleicht mit der Einnahme der Pille, durch die Schwangerschaft, später auch dann die Wechseljahre, dass es da eben teilweise zu abrupten, größeren hormonellen Veränderungen kommt und dass sich gerade in solchen Phasen wie diese vier gerade eben genannten bei den Frauen dann plötzlich sehr schnell innerhalb kurzer Zeit verändern kann. Gerade bei den Hormonen sollte man wissen, dass eine Östrogendominanz oder auf der anderen Seite zu wenig Progesteron dazu führen kann, dass man eben eher in der unteren Körperhälfte Körperfett einlagert. Deswegen ist es wichtig, dass wir genau gegen diese Östrogendominanz, sagen wir mal die potenzielle, das muss nicht unbedingt sein, aber es ist eher wahrscheinlich, etwas entgegensetzen. Wie zum Beispiel, ja, fangen wir an mit dem Stressabbau. Ich weiß, das ist immer leichter gesagt als eigentlich getan in der heutigen stressigen Welt. Und gerade eine Mutter, vielleicht sogar noch halbtags oder voll berufstätig mit 1, 2 oder 3 Kindern, da ist der Stress einfach nicht wegzudenken. Aber wenn man es grundsätzlich nicht schafft, irgendwo sich einen Ruhepol zu schaffen, einen Ausgleich zu schaffen oder auch mal, Achtung, Ja zum Nein zu sagen oder anders oder einfacher ausgedrückt, auch mal zu Anfragen an dich gerichtet, mal ein klares Nein auszusprechen. Nein, das kannst du jetzt. Nein, du hast dafür keine Zeit. Nein, jetzt nicht zum Beispiel. Dann nimm dir das einfach diesen Druck und das sorgt eben dafür, dass es auf der Stressachse sich zum Positiven entwickelt. Die Ernährung spielt selbstverständlich eine ganz große Rolle. Jetzt mal unabhängig davon, was gesunde Ernährung bedeutet, ist eine östrogenreduzierende Ernährung eine etwas besondere Ernährung. Beispielsweise sind hier die Kohlsorten, sowas wie Kohlrabi, Blumenkohl oder auch Brokkoli, unglaublich wichtig. Dann Leinsamen ebenso, fermentiertes. Generell sollten wir auch wegen unserer Darmgesundheit deutlich mehr essen. Versuch doch beispielsweise mal, wenn du Milchprodukte magst und diese gut verträgst, dass du mal Joghurt selber machst. Joghurt selber zu machen, mache ich auch, ist extrem einfach. Ich ärgere mich, dass ich es eigentlich viel zu spät für mich entdeckt habe, die Zubereitung mit dem Joghurtzubereiter, also die Vorbereitung dafür, dauert 3 Minuten maximal und dann macht das Ding alles automatisch und du hast eben nach ungefähr 10 bis 15 Stunden in diesem Topf, du musst nichts mehr tun, ein fix und fertiges Joghurt, was eben auch einen deutlich höheren Anteil an diesen wertvollen Milchsäurebakterien hat, was eben einen positiven Einfluss auf die Darmgesundheit hat. Und wenn der Darm gesünder ist, dann kann er auch durchaus über eine Feedbackschleife sozusagen die Östrogendominanz etwas reduzieren. Deswegen ist fermentiertes durchaus sinnvoll. Wenn du magst, mach in deinen Salat saure Gurken rein, am besten Bio-Qualität. Auch das könnte durchaus helfen. Granatapfel ist auch etwas, was wunderbar helfen kann. Bitte erwarte bei solchen Ernährungsinterventionen keine sehr schnelle Lösung. Es geht um die Langfristigkeit. Wir müssen lernen, im Kontext der Gesundheit nicht in Wochen oder in Monaten zu denken, sondern in Jahren und Jahrzehnten. Denn wenn du heute anfängst, dich zu entscheiden, dich gesünder zu ernähren, dann hat das einen langfristigen Einfluss oder anders gesagt, einen Einfluss auf dein ganzes Leben. Du darfst aber dann nicht in Diäten denken, weil Diäten hältst du nur für einen überschaubaren Zeitraum durch. Dann brichst du wieder ab, rutschst zurück in die alten Essmuster und stehst wieder ganz am Anfang. Wenn du an dieses Thema mal ganz sachte herangeführt werden möchtest, ich mache jetzt schon relativ häufig, seitdem ich Anfang des Jahres 2024, einmal im Monat eine 7-Tage-Challenge, die ist komplett kostenlos, keinerlei Verpflichtung. Du bekommst von mir 7 Aufgaben, jeden Tag eine Aufgabe, die auf der vorherigen aufbaut, super einfach, auch in einem sehr anstrengenden Alltag umzusetzen. Das ist Ernährungsverhaltensveränderung at its best. Es funktioniert hervorragend, die Feedbacks sind unglaublich, ich kann das genauso sagen. Und das ist auch keine Superlative, deswegen, ich verlinke sie auch in die Shownotes und auch in die Videobeschreibung, da kannst du dich anmelden, dann kannst du bei der nächsten Challenge, die wir immer am ersten Montag im neuen Monat machen. Und nochmal, sie ist komplett kostenlos, melde dich einfach an und mach da einmal mit. Was wir auch beachten sollten in diesem Kontext der Östrogendominanz sind sogenannte Xenoöstrogene. Das ist also alles das, was nicht vom Körper herausgemacht wird, weil Östrogene werden natürlich im Körper gebildet. Aber östrogenwirkungsähnliche Stoffe, die von draußen zugeführt werden, verstärken praktisch diese Östrogendominanz. Und das sind solche Sachen wie Umweltbelastung, beispielsweise auch Mikroplastik. Und bitte vorsichtig auch mit Kosmetik. Ich halte Kosmetik, gerade weil Frauen das sich ja auch fast immer täglich draufschmieren und auch nicht selten, für ein ziemliches Problem. Eine einfache Idee wäre einmal, deine alltäglich verwendete Kosmetik zum Beispiel mit ToxFox oder CodeCheck. Das sind kostenlose Apps, die gibt es für Android, die gibt es für das iPhone, dass du dir das einfach mal runterlädst und eben dann dein Produkt einmal auf potenzielle Schadstoffe prüfst. Und wenn du das entdeckst, dass da was drin ist, dass du im Supermarkt dann einfach mal nach Alternativen schaust. Ja, das macht natürlich einen gewissen Aufwand. Das Schöne ist aber, wenn du einmal von deiner bisherigen Kosmetik auf eine neue, gesündere umgestellt hast, auch das ist ja etwas, was dich über Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte begleiten wird. Und somit hast du dann über Jahre und Jahrzehnte eine deutlich geringere Schadstoffbelastung, weil du darfst nicht vergessen, dass viele Stoffe, zum Beispiel über die Lippe, natürlich auch auf die Mundschleimhaut auftreffen. Oder dass die Haut transdermal aufnehmen kann. Das heißt, über die Haut werden gewisse Wirkstoffe in den Körper aufgenommen. Und dort haben sie dann möglicherweise eine östrogenähnliche Wirkung. Und auf der anderen Seite, es gibt ja einen Gegenspieler des Östrogens und das ist das Progesteron. Das hat normalerweise seinen Peak, also seinen Höhepunkt, irgendwo grob zwischen dem 18. und 21. Zyklustag. Das heißt das Gelbkörperhormon, das heißt, wenn eben der Eisprung stattgefunden hat und dann entsteht dort, wenn praktisch das Follikel aufplatzt, dann kommt dieses Progesteron und das ist der Gegenspieler. Das ist praktisch wie eine Waage, die schön im Ausgleich bleiben sollte. Habe ich zu viel von dem Östrogen, ist das für die Gesundheit nicht gut und es wirkt sich eben auch durchaus bei genetisch disponierten Menschen auf den unteren Körperanteil aus, sodass der eben ein bisschen pummeliger ist, als er eigentlich sein müsste. Also alles, was Progesteron fördert und Östrogen in dem Moment etwas ausbremst und somit für mehr Gleichgewicht sorgt, das hilft. Leinsamen haben wir hier auch wieder. Das heißt, Leinsamen ist nicht nur gut, um Östrogendominanz etwas entgegenzusetzen, sondern auch Progesteron ein bisschen zu fördern. Das heißt, wenn man am Tag möglichst frisch geschrotete Leinsamen, am besten immer selber schrotet, nicht geschrotet kaufen, weil das Fett in den Leinsamen durch Licht, Luft auch sehr schnell oxidiert. Dann nimmst du einfach einen Esslöffel Leinsamen, mixt es irgendwo rein und das wird dir langfristig helfen und dann schmeckt auch gut. Hat noch ein paar andere gesundheitliche Vorteile wegen den speziellen Fettsäuren, nämlich die Linolensäure und natürlich auch Ballaststoffe. Buchweizen hilft auch, dann Hülsenfrüchte, also Bohnen, Linsen, Erbsen. Ich empfehle immer gerne die roten Linsen, weil die sehr schnell zubereitet sind. Die muss man nicht wie andere Hülsenfrüchte ewig im Wasser aufweichen, über die ganze Nacht, 12 Stunden, dann wieder abgießen, dann noch 60 bis 90 Minuten aufkochen. Bei den roten Linsen geht das ratzfatz. Das ist ein großer Vorteil, weil es einfach schnell zubereitet ist und es ist dann sehr preiswertes und zeitgleich auch noch eiweißreiches Lebensmittel. Nüsse sind auch sehr gut. Und das Wichtigste, was du überhaupt mitbringen solltest, ich habe das schon ein paar Mal jetzt angesprochen, aber das ist letztendlich das Entscheidende, das ist die Geduld. Nochmal, sieh das nicht als 1-2-3-Wochen-Projekt, sieh das als lebenslanges Projekt an. Es macht keinen Sinn, die Ernährung für kurze Zeit umzustellen und zu hoffen, dass es dann besser wird. Wenn du aber langfristig denkst, dann wird sich definitiv nicht nur am Körperfettanteil in den unteren Extremitäten was verändern, sondern der Gesamtgesundheitszustand wird sich erheblich verbessern. Und das ist wichtig, dass wir eben das Ganze nicht nur aus den optischen Gründen sehen, sondern natürlich auch aus gesundheitlichen Gründen. Wie sieht denn so eine generelle gesündere Ernährung aus, die eben positiv auf genau das eben Erwähnte einzahlt? Mehr Proteine, sprich mehr Eiweiß, das ist der Standard, der den allermeisten einen echten Gesundheits- und auch Figurschub geben wird. Das heißt, Fisch, und hier am besten sowas wie Wildlachs oder atlantischer Hering. Kein Thunfisch bitte. Thunfisch ist häufig sehr mit Schwermetallen belastet, Methylquecksilber. Und wenn man ein schlechter Entgifter ist, es gibt gute Entgifter, die haben damit deutlich weniger Probleme. Der Körper kann es viel besser in der Phase 2 binden, in der Entgiftungsphase der Leber. Und andere haben das eben nicht so. Und dann kumuliert sich das. Und das blockiert Enzyme. Und das ist schlecht für die Gesundheit und damit auch langfristig für die Optik. Ich würde einfach zur Sicherheit generell auf Thunfisch verzichten. Tue ich auch. Tut mir ein bisschen weh, weil ich früher sehr gerne Thunfisch-Sandwich oder Thunfischsalat gegessen habe. Aber so ist es halt. Dann den Fisch habe ich auch erwähnt, weil eben da Omega-3-Fette drin sind und vor allem in der sogenannten hochungesättigten Form EPA und DHA. Die zwei sind sehr wichtig für die Organgesundheit und für das Anti-Entzündungsgeschehen im Organismus. Bedenke immer, eine entzündliche Ernährung, die zum Beispiel reich ist an Fleisch aus Massentierhaltung oder an billigsten Milchprodukten, die Milchprodukte an sich, die müssen nicht das Problem sein, sondern die Qualität der Milchprodukte. Oder auch viel Weizen und natürlich Zucker und Alkohol. Alles das fördert entzündliche Prozesse. Und wenn der Körper sozusagen innerlich brennt, ich bleibe jetzt mal einfach in der Bildsprache, dann ist der Körper nur noch am Löschen und kann sich nicht mehr auf die Gesamtgesundheit konzentrieren. Und das ist natürlich äußerst negativ, nicht nur für die Gesundheit, auch langfristig für die Figur. Wenn du keinen Fisch essen magst, dann hol dir Fischölkapseln bzw. Algenöl. Und da am besten mit einem möglichst hohen Anteil EPA und DHA. Gut, dann sind die Fette sehr wichtig zu beachten. Nüsse habe ich schon mal erwähnt, die haben ein ziemlich gutes Fettsäureprofil. Dann aber auch sowas wie Oliven, Olivenöl. Bitte nur für die mittelwarme Küche, also bitte nicht heiß anbraten, dann geht es sehr schnell kaputt, die wertvollen Inhaltsstoffe. Das Olivenöl sollte aus meiner Sicht auch der Hauptanteil der zugeführten Fette ausmachen. Dann Ghee, also sowas wie gelassene Butter, geklärte Butter heißt es. Das ist super zum heiß anbraten, genauso wie Kokosfett. Wenn du sagst, nee, Kokosgeschmack mag ich nicht, es gibt auch desodoriertes Kokosfett. Da wurde praktisch der Geschmack, dieser typische Kokosgeschmack, rausgedampft. Am besten hier immer die Bioqualität bevorzugen. Wichtig ist auch kaum Pflanzenöle. Ich weiß, dass noch immer gerade von den öffentlichen Ernährungsgesellschaften empfohlen wird, wir sollen viel mehr hochungesättigte oder ungesättigte Fettsäuren zu uns nehmen über Pflanzenöle. Ich halte das für ein ganz großes Problem. Für mich aus wissenschaftlicher Sicht sind auch gesättigte Fette schon längst rehabilitiert, denn wer viele Pflanzenöle zu sich nimmt, Distelöl, Sonnenblumenöl, Maiskammöl, das sind die ganz typischen Küchenstandardöle, das sorgt eben für dieses entzündliche Geschehen, weil wir auch zu viel Omega-6-Fette zu uns führen, die nicht mal so sehr das Problem sind, aber vor allem diese ungesättigten Fette, die oxidieren sehr schnell. Und damit bilden sie viele freie Radikale. Und das ist eben das, was vom Gesundheitskonto abzieht. Deswegen die gerade eben genannten Öle, also nochmal Sonnenblumen, Distel, Maiskammöl, Traubenkernöl, wirklich nur in homöopathischen Mengen verwenden. Dafür eben das Olivenöl und Kokosfett oder Kokosöl, gerne auch desodoriert. Das sind zum Beispiel meine beiden Standardöle. Andere habe ich gar nicht hier bei mir zu Hause. Genügend trinken und ganz klar keine flüssigen Kalorien, das halte ich ohnehin für den größten Ernährungsfehler, und wer im Beinbereich insbesondere abnehmen möchte, der tut sich nichts Gutes, wenn er eben gesüßte Getränke trinkt. Ja, man kann jetzt über Süßstoffgetränke diskutieren, wenn man das nur mal ab und zu für den Geschmack braucht, dann ist das okay, auch wenn ich kein Fan davon bin, aber sie wären immer noch ein Ticken besser als eben die typischen Softgetränke, die maximal gezuckert sind. Achtung, Säfte, auch 100% Säfte gehören nicht in eine gesunde Ernährung. Auch ein frisch gepresster O-Saft ist ein Genussmittel und kein Lebensmittel, weil die Ballaststoffe fehlen und weil der Zuckeranteil praktisch genauso hoch ist wie in einer Cola. Wir müssen nicht darüber diskutieren, dass ein frisch gepresster O-Saft wesentlich gesünder und besser ist als eine Cola. Aber deswegen ist der Orangensaft noch lange nicht gesund. Es ist ein und es bleibt ein Genussmittel. Keine Säfte, auch keine Saftschorlen. Und wenn, dann extrem verdünnt, wenn man irgendwas für den Geschmack braucht. Kleiner Tipp, so mache ich das zumindest. Ich hole mir einfach Limetten bzw. Zitronensaft in Bioqualität und reichere so mein Wasser, mein Sprudelwasser damit an. Schmeckt super erfrischend und die Zitrone hat extrem wenig Zucker, also fast keine Kohlenhydrate, und man braucht auch nur geringe Mengen, damit das Wasser eben ein bisschen lebendiger schmeckt. Man kann natürlich auch Tees verwenden, natürlich kein Eistee, weil das ist wieder gezuckert ohne Ende. Am besten Bioqualität, am besten nicht aromatisiert. Warum? Weil eben da möglicherweise, das muss nicht unbedingt sein, Stoffe drin sind, die für die Darmgesundheit insbesondere nicht so gesund sind. Ein Kräutertee, ein Bergkräutertee, Pfefferminztee oder sowas wie, was haben wir noch? Ein Kurkuma, Ingwertee. Ich verwende da ganz gerne den von Alnatura. Sowas ist eine wunderbare Alternative für Getränke, die eben Zucker mitliefern. Und die Trinkmenge 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Rechenbeispiel 70 Kilo Person mal 0,03 Liter, also mal 30 Milliliter, sind ungefähr 2 Liter Flüssigkeit. Und jetzt Achtung, wenn man mehr als 100 Kilogramm wiegt, bei 100 mal diese 30 Milliliter gleich 3 Liter ist Schluss. Man muss also nicht bei zum Beispiel 120 Kilo dann 3,6 Liter Wasser trinken. Man kann, aber man muss es nicht. Es bringt keinen wesentlich größeren Vorteil, weil das Gewicht ja hauptsächlich durch die Fettmasse kommt und das nicht zwangsläufig mit viel mehr Flüssigkeit versorgt werden muss. Also 3 Liter Gesamttrinkmenge, das ist schon die Obergrenze. Aber dann auch das Minimum für die ab 100 Kilogramm. Einverstanden? Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen klar, verständlich erklärt. Dann langweilig, aber sehr wichtig ist viel Gemüse, insbesondere wie vorhin erwähnt, das sind eben die Kreuzblütler, also sowas wie Brokkoli beispielsweise, Rosenkohl. Und was du auch machen könntest, das mache ich auch sehr gerne, ist auch viel einfacher als die meisten denken, sind selber sowas wie Brokkolisprossen zu züchten. Dauert ungefähr 5 Tage, dann hast du wirklich richtig hochwertiges Zeug mit einem hohen Anteil Sulforaphan und zwar deutlich höher als das in einem Brokkoli und das zahlt auch super auf die Gesundheit ein und schmeckt über dem Salat oder auf dem Quarkbrot, auf dem Hummus-Vollkornbrot ganz hervorragend. Weniger Zucker. Kein Alkohol oder möglichst wenig Alkohol. Ich kann den Alkohol auch nicht schönreden. Das heißt immer, ja, eine kleine Menge Alkohol macht nichts. Ja, das ist richtig. Prinzip Hormesis, das heißt Minimalvergiftung, an der Körper wachsen kann. Trotzdem hat Alkohol keinen wirklich gesundheitlichen Wert. Wenn man abends gerne ein Glas Rotwein trinkt zum Entspannen und damit Stress abbauen kann, dann ist es in Ordnung. Aber den Alkohol als auch nur minimal gesund hinzustellen, ist wissenschaftlich Kokolores. Deswegen als Genuss zum Entspannen ja. Ganz weg definitiv Rauchen, das ist natürlich bekannt und das sorgt nämlich für maximalen radikalen Stress im Organismus und dann haben wir diese entzündlichen Prozesse, die eben dann langfristig Probleme machen können. Bei weniger Zucker meine ich aber auch generell weniger Obst. Das mag dich jetzt ein bisschen verwundern. Es gibt ja Obst und es gibt anderes Obst. Richtig gutes Obst ist Beerenobst, Himbeeren, Waldfrüchte, Erdbeeren, Blaubeeren, besorge ich immer gefroren. Verwende ich schon seit über 20 Jahren und zwar jeden Tag. Die haben verhältnismäßig wenig Zucker im Vergleich zu süßen Äpfeln, Birnen, Bananen, Mangos und solche Geschichten, weil eben da der Anteil an Zucker deutlich höher ist. Wenn du was Süßes essen möchtest, dann ist Obst, egal in welcher Art und Weise, natürlich wesentlich besser als ein Stück Schokolade oder ein Corny-Riegel oder sonst irgendein Blödsinn. Aber je weniger, desto besser. Einfach den Zucker, so gut du es kannst, im Alltag reduzieren, aber ihn nicht so reduzieren, dass du darunter leidest, weil dann hältst du es nicht lange durch. Es kann auch gut sein, dass du das stufenweise aus deinem Leben verbannst. Ich bin auch überhaupt kein Fan von Smoothies, denn häufig werden die ja auch mit süßem Obst zubereitet, was den grünen Geschmack übertünchen soll. Und dann haben wir einfach wieder hochkomprimiert Zucker und getrunkener Zucker, den kriegt man viel schneller rein in den Körper, als wenn ich ihn essen würde in Form von Obst. Also wenn Obst, dann essen, aber nicht trinken. Und die gekauften Smoothies, das ist praktisch flüssige Süßigkeit und hat keinen gesundheitlichen Mehrwert. Eventuell könnte dir Intervallfasten helfen. Das heißt, wenn du so ein Dauerkauer bist und du kriegst es einfach nicht hin, irgendwo einen Cut zu machen, dann empfehle ich tatsächlich mal, sich langsam an das Intervallfasten ranzutasten. Das muss nicht gleich 16-8 sein. Das heißt, innerhalb von 8 Stunden deine ganzen Mahlzeiten essen, 16 Stunden gar nichts essen, wobei du in den 16 Stunden natürlich auch eine Tasse Kaffee trinken kannst. Natürlich ohne Zucker und mit möglichst wenig Milch, am besten gar keine Milch, einen ungesüßten Tee. Das auf alle Fälle trinken sollst du ohnehin, nur eben nichts Kalorisches. Das ist aber nicht für jeden geeignet. Wenn man sich grundsätzlich schlecht ernährt und dann intermittierend fastet, dann hat das keinen gesundheitlichen großen Vorteil. Wenn man sich aber schon gesund ernährt, aber man ist einfach so eine Art Dauerkauer, dann kann es gut helfen, wenn man die Nahrungszeit eben dann etwas reduziert. Nochmal, es muss nicht 8 Stunden sein. Du kannst auch auf 9 Stunden, 10 Stunden, 11 Stunden dein Essensfenster reduzieren. So hast du immer noch ungefähr 13 Stunden, wo einfach mal Pause im Gebälk ist. Und das kann dir helfen, eben dann gewisse Kalorienkontrolle zu haben. Teste es mal aus für dich, ohne dass du darunter leiden solltest. Bei der Bewegung ist es so, alles was Spaß macht. Im Prinzip ist es egal, Hauptsache du bewegst dich mehr, als wenn du nur auf der Couch herumliegen würdest. Wenn du es aber wirklich optimiert angehen möchtest, dann empfehle ich dir Krafttraining vor Ausdauertraining. Beides ist wichtig, aber Krafttraining ist wichtiger, weil es eben die Grundlage dafür schafft, die Muskeln zu verdichten. Und verdichtete Muskeln verbrauchen rund um die Uhr mehr Kalorien. Das sind nicht wahnsinnig viele, aber kumuliert auf die Wochen, Monate und Jahre macht das eine ganze Menge aus. Und es gibt noch andere gesundheitliche Benefits, stärkeres Immunsystem, du hast mehr Kraft im Alltag. Du wirst wahrscheinlich auch mehr Bewegungslust entwickeln, wenn du einfach die Kraft im Alltag hast. Und wenn du Krafttraining im Fitnessstudio machst, du kannst es wunderbar mit Eigengewichtsübungen zu Hause machen. Das Internet ist voll mit solchen Anleitungen. Du kannst auch gerne mal zu mir auf meine Insta-Seite gehen. Da gibt es einige Reels, da mache ich Übungen für jeden Fitnesslevel, die ich dir einfach zeige, vorturne sozusagen, die kannst du nachmachen. Das würde gerade für Beginner erstmal reichen. Fitnessstudio wäre die allerbeste Lösung, weil da hast du die Möglichkeit, eben sehr gezielt zu trainieren, vor allem mit Progression. Also sprich, du kannst ganz langsam die Anzahl der Gewichte steigern, was den Muskel immer dichter und fester und stärker macht. Und dann wirkt das von innen auf die Haut wie eine Art Bügeleisen. Wenn Fitnessstudio-Training, dann bitte volle Konzentration auf die sogenannten Grundübungen. Als Beginner erstmal geführt, das heißt an Geräten, wo die Bewegung vorgegeben ist, wo man nicht sehr viel falsch machen kann. Aber wenn du das Glück hast, eine gute Trainerin, einen guten Trainer zu haben, der oder die eben sich damit auskennt, selber nach diesem Grundübungsprinzip trainiert, dann solltest du das von ihr oder von ihm unbedingt zeigen lassen. Nichts schlägt freie Übung bei möglichst korrekter Trainingstechnik. Und vor allem weniger so Isolationsübungen. Ich sehe viele im Fitnessstudio, mehr Frauen als Männer, die zum Beispiel an diesem Abduktor und Adduktor sitzen. Man sitzt drauf und macht die Beine auseinander gegen das Gewicht oder führt sie zusammen gegen das Gewicht. Das sind Übungen, die sind durchaus sinnvoll, wenn man vielleicht eine neue Hüfte reingebastelt bekommen hat. Aber viele denken, dass sie gezielt an den Stellen dann Fett verbrennen, wo jetzt gerade Muskel drunter brennt. Und das kannst du vergessen. Gezielte Fettverbrennung gibt es so nicht. Im Prinzip weißt du das auch selbst, wenn du mal Menschen beobachtet hast, die gerade eine harte Diät hinter sich haben. Die nehmen nämlich fast immer zuerst im Gesicht ab. Und die machen ja auch keine Gesichtsgymnastik. Ja, und vom Kaugummi-Kauen geht ein Doppelkinn auch nicht weg. Und daran sieht man, gezielt mit irgendwelchen Übungen an Körperstellen arbeiten, auch vielleicht für den Trizep, für die Armrückseite, da wird das Fett auf dem Trizep, dieses Winkerarmfett, auch nicht weniger. Wir brauchen Gesamtmuskulatur, weil die wie ein großer Ofen dann permanent die Kalorien verheizt. Fast im Wortsinn. Und das geht am allerbesten mit den Grundübungen. Und wenn du die Grundübung vernünftig ausführst, das heißt auch so, dass es wirklich anstrengend ist, dann hast du noch einen indirekten Herz-Kreislauf-Trainingseffekt, weil eben das Herz dann deutlich mehr Arbeit leisten muss, um Sauerstoff und Nährstoffe zu Muskel und Laktat, also Stoffwechsel-Endprodukte bei der Muskelarbeit, wieder abzutransportieren. Es muss viel mehr gearbeitet werden. Und wenn das Herz härter arbeiten muss, dann fördert das natürlich auch grundlegend die Ausdauer. Ich würde dir auch empfehlen, für die Beine, wenn du dazu neigst, dass sie eben dann am Anfang erstmal schneller dicker werden, das ist auch genetische Disposition, dann machst du einfach für den Unterkörper Wiederholungen zwischen 15 und 25 und hältst die Pausen zwischen den Übungen verhältnismäßig kurz. Das ist anstrengend. Gute Nachricht, das Training ist dann relativ schnell wieder vorbei. Und der Muskel brennt, hoffentlich. Also es sollte wirklich dann bei korrekter Technik anstrengend sein. Der Muskel soll brennen und dann machst du mindestens noch 5. Und dann bist du genau in dem Punkt, wo du eigentlich hin musst, dass der Muskel sagt, okay, ich habe verstanden, ich muss mich ein bisschen verdichten, verstärken, ich muss mehr Kalorien verbrauchen. Das macht er dann. Ausdauertraining, da ist die Empfehlung, dass man... Ja, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal das sogenannte Zone 2 Training. Das sollte insgesamt grob 80% deiner Trainingsausdauer, deiner Ausdauertrainingszeit ausmachen. Zone 2, egal auf was für ein Gerät, Laufband, Crosswalker, Fahrradfahren, Walken draußen, Joggen gehen oder Rudergerät, völlig egal. Zone 2, das ist 70% von deinem Maximalpuls. Mit einer Dauer für Beginner von mindestens 20 Minuten und dann eigentlich Open End. Also wenn du 40 dann schaffen würdest und das aber gut durchhältst, wunderbar. Wenn du 60 oder mehr schaffst, Streber. Ganz kurze Rechnung, damit du verstehst, was es bedeutet. Man geht bei Frauen von 226 aus, bei Männern von 220, dann minus deinem Lebensalter Und dieses Ergebnis mal 0,6 bis 0,7, ganz grob, das ist Zone 2. Ich mache ein Rechenbeispiel, ich mache es mir jetzt auch relativ einfach. Ich nehme mal eine 26-jährige Frau, dann ist es 226 minus 26 Jahre Lebensalter, sind 200. Und 200 mal 0,6 sind 120 bis 0,7, also 70%, das sind dann 140. Das heißt, wenn du irgendwo dann im Bereich mit 26 Jahren, ganz grob, zwischen 120 und 140 dich bewegst, dann bist du im Zone 2 Training. Das Ganze kannst du mittels Pulsmessgerät kontrollieren. Und wenn du ein bisschen drunter oder auch ein bisschen drüber bist, das ist völlig in Ordnung. Das ist keine harte Kante. Oder du machst es dir noch einfacher, da brauchst du nicht mehr eine Pulskontrolle. Zone 2 ist, wenn du dich während dem Ausdauertraining zwar noch unterhalten kannst, aber dein Gegenüber merkt, irgendwas ist bei dir anders. Wenn du mit dieser Person währenddessen telefonierst, sollte die wissen, was du gerade machst, sonst kommen sie vielleicht auf falsche Gedanken. Das heißt, du kannst dich zwar noch unterhalten, aber nicht mehr super sauber flüssig, das ist ganz grob Zone 2. Davon hältst du dich ungefähr 80% deiner wöchentlichen Ausdauertrainingszeit auf. Die restlichen 20%, da machst du ein sogenanntes HIIT, ein High Intensity Interval Training, so heißt das. Und da hat sich Folgendes bewährt. Du wärmst dich 4 Minuten lang auf, das heißt auf einem Gerät deiner Wahl, sprich Cardiogerät. Das heißt, jede Minute gibst du ein ganz klein wenig mehr Gas und dann startet die Uhr nach diesen 4 Minuten lockerem Aufwärmen. Das heißt, du gibst 4 Minuten lang so Gas, dass du diese 4 Minuten gerade so durchhältst. Das muss also schon richtig anstrengend sein, okay? 4 Minuten Gas geben, das heißt, du darfst nicht nach der ersten oder zweiten Minute schon fix und fertig sein. Du solltest ein Tempo wählen. Das wird sich auch mit der Zeit erst entwickeln. Das wirst du niemals die ersten 1, 2, vielleicht sogar 3 Trainingseinheiten wirklich für dich individuell herausfinden können. Aber je häufiger du das machst, desto klarer wird dir, wie du anfangen musst. Das heißt, die erste Minute kann anstrengend sein, aber du merkst, ja, da geht noch was. Ja? Aber nicht übertunen, also nicht zu schnell starten. Und dann versuchst du diese 4 Minuten auf einem relativ konstanten Geschwindigkeit, Umdrehungszahl, Ruderschläge, was auch immer, oder Laufgeschwindigkeit zu halten. Und nach diesen 4 Minuten, da nimmst du das Tempo deutlich runter, also noch ganz lockeres Laufband auslaufen für genau 4 Minuten. Also 4 Minuten anstrengend, 4 Minuten lockeres Auslaufen, Ausfahren oder Ausrudern. Also wirklich super geringes Tempo, damit der Puls wieder deutlich nach unten kommt. Und dieses Intervall, 4 Minuten Power, 4 Minuten Rest, machst du 4-mal hintereinander. Und die letzten 4 Minuten Rest, danach ist fertig. Das Training dauert insgesamt so grob 20 Minuten. Ja, ich glaube, es müssten 24 Minuten sein, um ganz genau zu sein. Und das machst du, wenn du zum Beispiel 3-mal die Woche Ausdauertraining machst, dann machst du 2-mal in Zone 2, wie gerade vorhin beschrieben. Und 1-mal machst du eben dieses HIIT. Dieses Training, vielleicht dann noch ein bisschen Grundübung. 2-mal die Woche Ganzkörper, die wichtigsten Grundübungen. Ich sage dir, ich habe jetzt gerade in wenigen Minuten somit das effektivste Grundlagentraining für Gesundheit, für körperliche Leistungsfähigkeit und für die Optik geliefert. Wenn du dir das aufschreibst und so umsetzt, dann musst du mal gucken, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Ich verspreche dir, es wird sich viel verändern. Und zwar eindeutig zum Positiven. Ganz wichtig ist auch, den Alltag ein bisschen abzuscannen, wo man sich grundsätzlich mehr bewegen kann. Da gibt es sogar einen Fachausdruck dafür. NEAT, N-E-A-T, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Das bedeutet Alltagsrumgehampel auf Deutsch. Und zwar fern von Sport. Wo kannst du mehr Schritte sammeln? Zum Beispiel, ich stehe jetzt gerade aktuell für die Aufnahme des Videos bzw. des Podcasts an meinem Stehschreibtisch. Jetzt verbrennt es nicht dramatisch mehr Kalorien, ob ich stehe oder sitze, aber es macht was mit deiner Physiologie. Und wenn ich das hochsummiere auf ein ganzes Jahr und es ist für mich nicht anstrengender, nein, ich kann sogar ein bisschen dynamischer referieren hier, dann hilft das. Oder der Standard, nimm doch die Treppe statt einen Fahrstuhl. Ja klar, wenn der Fahrstuhl eben dann dich ins 10. Stockwerk hochbringen soll, dann wirst du nicht von Anfang an die ganzen 10 Stockwerke per Treppe laufen. Das ist eine Überforderung für jemanden, der unsportlich ist. Du kannst dir in Woche 1 vornehmen, du fährst praktisch in Stockwerk 9 und läufst dann die letzte Treppe in Stockwerk 10. In der Woche 2 fährst du bloß in Stockwerk 8, läufst die letzten beiden Treppen und so weiter und so fort. Nach 10 Wochen läufst du die ganze Treppe hoch und runter. Mit so Kleinigkeiten bringst du mehr Bewegung im Alltag und wirst merken, es tut dir wahnsinnig gut. Und noch ein kleiner Vorteil. Wenn du nach dem Essen, vor allem dann, wenn du Kohlenhydrate gegessen hast und noch umso mehr, wenn du kohlenhydratreich gegessen hast und dann noch in Form von Kartoffeln, Nudeln, süßem Weißmehlzeug, wenn du direkt nach dem Essen draußen einen 10-minütigen flotten Spaziergang machst, dann zieht der Körper den hohen Blutzucker sehr schnell in die aktivierte Muskulatur rein und damit hast du langfristig einen super wichtigen Effekt für deine Gesundheit. Denn hohe Blutzuckerspitzen sollte man unbedingt möglichst vermeiden. Das noch als kleiner Abschlusshack. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.